Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ Podcasts. Heute mit Tammo van Lessen zu Backstage. Hi Tammo.
Hi Sven.
Wer bist du denn? Erzähl doch mal ein paar Worte.
Ja, ich bin Tammo, ich bin Principal Consultant bei InnoQ. Ich glaube, ich bin jetzt so seit 12 Jahren bei InnoQ und ja, habe schon alles Mögliche gemacht. Meine Schwerpunkte sind, glaube ich, Softwarearchitektur, kann man sagen. Ich habe mit SOA-Zeugs angefangen, bin jetzt bei Microservices gelandet und ja, interessiere mich auch für die Überwachbarkeit und Betreibbarkeit von solchen Systemen.
Gut, genau. Und du hast dich auch mit Backstage beschäftigt, auch einen Vortrag gehalten bei der, was war das, WEAX oder? Ja, ich habe es wieder vergessen.
Richtig.
Aber auch bei unserem Technology Day. Genau. Und ja, was ist überhaupt Backstage?
Backstage ist eigentlich ein Developer-Portal, kann man sagen, oder genauer gesagt ein Framework, mit dem man sich selber die Developer-Portale bauen kann. Und ich habe mir das angeguckt, weil das aus meiner Sicht Probleme löst, die wir an ganz vielen Ecken und Enden haben, also in Kundenprojekten, aber teilweise auch bei uns selber höre ich immer so Fragen wie, oh, wer maintaint denn das Stück Software eigentlich? Da läuft irgendwas nicht richtig, wen muss ich jetzt anhauen, dass das wieder läuft? Wer ist zuständig? Wo liegt der Code? Wo kann ich den Bug-Tracker finden, um da ein Issue reinzumachen? Mit wem muss ich darüber diskutieren, um irgendwelche Schnittstellen anpassen zu können? All solche Sachen. Und wir diskutieren ja eigentlich immer ganz viel darüber, dass wir Softwarearchitekturen eher dezentralisieren wollen, also zerschneiden wollen und nicht mehr so monolithische Systeme haben wollen. Und in der Konsequenz bedeutet das ja aber auch, dass Dokumentation und diese ganzen Artefakte, die man um Software herum hat, breit verteilt sind. Und wie macht man die jetzt wieder zugänglich für die Allgemeinheit oder die Allgemeinheit innerhalb eines Unternehmens? Und da schien mir Backstage irgendwie Probleme zu lösen, deswegen habe ich mir das genauer angeschaut.
Ja, wie muss ich mir das vorstellen? Also ich stelle mir jetzt so Confluence vor, als ich gehe da drauf und dann ist alles verlinkt, was ich suche. Was macht's? Wie muss ich mir Backstage da vorstellen?
Also vielleicht gehörst du ja zu denjenigen, die Confluence uneingeschränkt super finden. Ich höre da immer, sagen wir mal, kontroverse Meinungen zu. Aber also eine Gemeinsamkeit gibt's halt. Das soll also so der Go-To-Point sein, eine zentrale Anlaufstelle, wo alle Informationen zusammenlaufen. Das Ganze wird, Backstage hat so verschiedene Kernsäulen sozusagen und das Wichtigste davon ist der Softwarekatalog. Und genau, wie der Name schon sagt, geht es darum, alle Komponenten, die man irgendwie in seinem Unternehmen baut, zu katalogisieren und zuzuordnen. Da gibt es ein Metamodell, wenn du willst, können wir da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen gleich.
Ja.
Und das ist eigentlich der Einstiegspunkt. Und dann werden eben verschiedene, also man kann es schon mal wie so eine Linksammlung betrachten. Es werden aber auch dann so Bug-Tracker, Operationsaspekte, Dokumentation, APIs, Abhängigkeiten und sowas in diesem Katalog verwaltet und zugänglich gemacht.
Vielleicht noch, bevor wir weitermachen, woher kommt Backstage überhaupt? Ist ja im Prinzip so eine Erfindung, das heißt Erfindung, aber ja, kommt von Spotify, ja, die haben das entwickelt.
Genau, das ist nicht vom Himmel gefallen, sondern genau, Spotify hat das entwickelt, um ihre eigenen Probleme zu lösen. Die sind ja auch drastisch gewachsen, da kommen ja auch diese Ideen her mit Gilden und Tribes, also die Dinge, wie man Softwareentwicklungsorganisationen strukturieren kann. Und die waren irgendwann damit konfrontiert, dass sie halt genau das Problem hatten, sehr, sehr viele Microservices, zwar auch Zuordnungen zu Teams, aber nicht die Zugänglichkeit über ein Portal und wollten eben die Developer Experience da erhöhen. Und genau, haben dann eben Backstage erfunden, entwickelt, dann irgendwann open sourced und im März 2022 an die Cloud Native Computing Foundation submitted, oder wie man das nennen will, das ist jetzt da unter Inkubation. und reift da vor sich hin sozusagen.
Ja, mal nochmal kurz zurück zu diesem Software-Katalog. Also wie würde ich mir das vorstellen? Also ich, wenn ich jetzt so an unser InnoQ-Problem denke, wir haben eine interne Anwendung, da habe ich einen Bug festgestellt und jetzt will ich den melden und jetzt würde ich zu unserem Backstage gehen und dann suche ich einfach nach dieser Software und oder wie muss ich mir das vorstellen? Dann bekomme ich da alle Infos.
Ja, genau. Also das eine ist so, wie benutze ich das? Das andere ist, wie befüllt sich der Katalog? Also genau, du gehst zu Backstage, dann gibt es erstmal so eine Übersicht, wo man direkt diesen Katalog sieht und browsen kann. Es gibt verschiedene Kinds von Komponenten. Also schon wenn man das Wort Kind hört, fühlt man sich so ein bisschen an Kubernetes erinnert. Und das ist auch jetzt kein Zufall, weil diese Katalog-Items werden, also ich vermische das jetzt so ein bisschen, die werden alle in YAML beschrieben. Sieht also so ein bisschen aus wie so ein Kubernetes-Manifest. Und genau, man kann dann diesen Katalog browsen. Es gibt aber auch eine Suchfunktion, die natürlich alles, was das System kennt, also Dokumentation, diesen Katalog, die Templates und sowas indiziert und über die Suche zugänglich macht. Genau, wenn du jetzt also da ein Ticket aufmachen willst, dann suchst du halt mal nach diesem System oder was du glaubst, wie das System heißt und die der Suchindex ist dann hoffentlich schlau genug, dir das relativ schnell anzuzeigen. Dann klickst du da drauf und siehst dann direkt, wer ist denn der Owner, welches Team und da sind dann Kontaktinformationen, idealerweise E-Mail-Adresse von dem Team oder einzelne Leute. Man kann sich dann da auch lustig so durchhangeln und sieht dann, welche Komponenten managen die denn sonst noch so und für welche Schnittstellen sind die verantwortlich. Aber genau, ist eben auch dann ein Link zum Bugtracker und dann kannst du da dein Ticket aufmachen.
Okay. Also ich würde jetzt sozusagen, wenn ich jetzt so eine normale normale Service-Landschaft denke, ich interessiere mich für, keine Ahnung, vielleicht die Suchkomponente, ja, oder für Produktdetails, gehe ich da drauf. Ja, und dann sehe ich auch, ja, okay, zu welcher Domäne, also welche, da gibt es ein Team und dieses Team hat auch noch andere, entwickelt vielleicht auch noch andere Services. Also man hat so eine praktisch so eine Trace, also man kann sich so durchhangeln, hat so vielleicht so eine Graph-like Structure vielleicht.
Richtig, genau. Das wird aber auch tatsächlich schön als Graph angezeigt. Okay. Also wir können uns ja mal diese Catalog-Entities ein bisschen genauer angucken. Also das übergeordneteste Konzept ist eine Domain. Das ist, glaube ich, so das, was wir sonst allgemein auch als Domäne bezeichnen würden, so nach DDD. Die Domäne, die kann wiederum aus verschiedenen Systemen bestehen. Und das muss man jetzt vielleicht noch dazu wissen, wenn ich das in YAML irgendwie beschreibe, also da meine Domänenstruktur sozusagen, Domänenmodell beschreibe, ich kann auch immer noch, auch wie bei Kubernetes, da Labels und Annotationen dranhängen. Und das hilft mir halt, diesen Graph so aufzubauen und mit Metadaten anzureichern, die nicht unbedingt Teil dieses festen Metamodells sind. Also das heißt, auch dort kann ich noch bestimmte Aspekte, die irgendwie zu meiner Organisation passen, jeweils dazugehören. Das gilt eigentlich für alle Entities. Genau, und eine Domäne verwaltet sozusagen oder einer Domäne zugehörig sind halt verschiedene Systeme. Und diese Systeme wiederum bestehen aus Komponenten und Ressourcen. Komponenten sind so das, was wir typischerweise als ein Stück Software bezeichnen. Das kann so ein Self-Contained System sein oder irgendwelche anderen Microservices oder von mir aus auch ein fettes System. Es kann aber auch eine Data Pipeline und ein Batch-Job sein. Und ich habe aber auch noch Ressourcen. Das kann jetzt der Server sein, auf dem das tatsächlich läuft, oder EC2-Instanzen, irgendwelche Cloud-Komponenten, Datenbanken, S3-Buckets, solche Dinge. Und zwischen denen habe ich also auch wieder Abhängigkeiten. Also das heißt, ich kann diesen Katalog eben aufbauen und dann so Dinge rausfinden, wie auf dem Host laufen, also die 5 Services jetzt im etwas traditionellen Hosting-Modell. Ne? Oder kann rausfinden, da kann ich dann zum Beispiel wieder mir Typen oder Annotationen sowas hinzuziehen, dass ich gucken kann, bei welchen Hyperscalern läuft denn was zum Beispiel. Und so kann ich mir ein relativ komplexes Metamodell oder Domänen-Katalogmodell aufbauen und da verschiedene Informationen hinterlegen und ableiten. Genau, und diese Komponenten wiederum, also die kann ich auch typisieren, also es gibt so ein paar Standardtypen, also zum Beispiel Datenbanken, S3 Buckets und Cluster ist so das, was es bei den Ressourcen gibt, und bei den Components sprechen wir von Services, Libraries oder Webseiten. Ich vermute, dass das irgendwie das Modell ist, was bei Spotify so klassifiziert ist. Das kann man aber eben auch erweitern. Und die Komponenten stellen jetzt halt typischerweise auch noch APIs zur Verfügung oder konsumieren welche. Und das vervollständigt jetzt sozusagen diesen Graph, beziehungsweise macht aus dem Baum einen Graph, weil ich eben auch noch festhalte, dass, keine Ahnung, Komponente A API A und B zur Verfügung stellt und Komponente B konsumiert dann eine davon. Und so kann ich mich eben auch langhangeln und rausfinden, wie sind dann da diese Abhängigkeitsgraphen, wer hängt von wem ab. Oder an wen muss ich mich wenden, wenn, also mir sagt einer hier, um das und das zu erreichen, musst du die in die API anbinden, und dann kann ich mich von da aus durchhangeln. Wer stellt die denn zur Verfügung? Welche Qualitätseigenschaften sind damit verbunden? Ne? Das kann ich damit rein annotieren. Wo finde ich die Doku etc.? Und da gibt es eben auch wieder die Typen. Also Standard ist halt OpenAPI, AsyncAPI, gRPC und GraphQL. Und da gibt es dann meistens auch schon Plugins und Support, um das dann hübsch zu visualisieren, dass man also direkt so eine Swagger-UI mit dazu bekommt, um die OpenAPI Endpoints ausprobieren zu können. Solche Dinge. Und genau, nicht zuletzt gibt es dann eben noch Gruppen und User und diese Ownership-Beziehung von all diesen Komponenten. Und darüber wird sozusagen die Verbindung in die Organisation getragen.
Ja, also du hast mich ja als Confluence-Fan geoutet. Bin ich vielleicht gar nicht. Aber das ist vielleicht der. Also da würde ich jetzt schon mal so einen größeren Vorteil natürlich gegenüber Confluence sehen, weil Confluence hast halt irgendwie die, ist halt alles Plank, du musst dir alles selbst überlegen, über so ein größeres Unternehmen kriegst halt ja auch nie so wirklich konsistent hin. Hier kann man auch sagen, ja, es gibt halt eine Vorgabe, ja, also daran, das sind so Standarddinge, und da kann sich sozusagen jeder, wenn sich dann jeder einigermaßen dran hält, das macht auch alles so Sinn, dann haben wir eigentlich eine ganz gute Übersicht und einen Einstiegspunkt für die Software, die in unserer Organisation läuft.
Exakt, also genau das ist die Idee. Also erstens, wie du sagst, Confluence, da hast du halt maximal einen Baum und der ist auch nicht typisiert und kannst halt da Plaintext hinterlegen. Und hier gibt es halt eine gewisse Struktur vor mit diesem Metamodell. Ja, kann man erweitern, kann man wahrscheinlich auch komplett umbauen, aber ich finde, der Startpunkt ist schon mal gar nicht so schlecht. Und jetzt kommt noch ein, wie ich finde, total wichtiger Punkt, weil die Frage ist ja, wie wird dieser Katalog jetzt eigentlich befüllt? Ich habe schon gesagt, YAML. Aber es ist eben nicht so, dass ich jetzt an einer Stelle hingehe und ein gigantisches YAML erstelle, wo ich das alles hinterlege. Sondern die Idee ist, dass das dezentral in dem System hinterlegt ist. Also natürlich habe ich bestimmte Sachen, die ich irgendwie zentral mal anlegen muss, also wie zum Beispiel die Benutzergruppen und User. Und da gibt es zum Beispiel auch Integrationen, mit denen ich das aus einem Active Directory oder einem Okta oder auch einem GitLab oder aus GitHub-Gruppen einfach schon mal direkt rein synchronisieren kann. Das heißt, dass ich das nicht alles von Hand pflegen muss. Domänen würde ich vielleicht auch möglicherweise noch von Hand pflegen, aber das Interessante ist ja eigentlich, und das, was wir sonst ja auch immer predigen, ist die Dokumentation möglichst eng beim Code zu halten. Und hier ist es eben so, dass diese YAML-Datei, in der diese Kataloginformationen hinterlegt werden, mit in die Repositories der jeweiligen Komponenten hinterlegt werden. Und dann läuft eben so ein Crawler los, wenn ich das einmal konfiguriert habe, und grast alle Repositories ab und synchronisiert das eben in diesen Kataloggraphen rein. Finde ich halt spannend, weil da können wir wieder was über Confluence sagen. Das Problem ist ja oft, dass es da irgendwelche Seiten gibt, die halt nie wieder angefasst worden sind, weil die Leute, die für die Pflege zuständig waren, vergessen haben, dass es diese Seite überhaupt noch gibt. Und das versucht man halt so ein bisschen bei Backstage zu mitigieren, dadurch, dass die Daten, diese Informationen direkt in dem Repository liegen und man vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle durch Automatisierung oder eine Definition of Done oder wie auch immer dafür sorgen kann, dass das auch direkt dann dort angepasst wird.
Ja, hört sich für mich auch also besser an, als wenn ich jetzt an so die, ich habe ewig lang kein EAM-Tool mehr benutzt, aber so Enterprise Architecture Management Tools, aber da, wenn ich die immer benutzen sollte, damals in einem früheren Leben, hat es mich halt immer genervt. Ja, ich habe hier, also wir haben hier unseren Ort für unsere Software und ich muss aber gleichzeitig noch so ein paar Informationen in diesem komischen EAM-Tool da pflegen und da habe ich immer doppelt arbeiten, habe ich nie Lust drauf und dann kriegt halt nie besonders viel Pflege und so denkt halt auch jeder, der da irgendwelche Sachen einträgt und schon ist dieses Tool halt völlig, also benutzt halt keiner, ja, weil die Informationen da drin veraltet sind oder einfach schlecht gepflegt, also so, das, ich mag jetzt hier einen Haufen Unsinn erzählen, aber so ist halt meine Erfahrung damit. Und jetzt höre ich halt raus, naja, da hat scheinbar Spotify von gelernt und sagt halt, wir crawlen einfach diese Informationen von der wahren Quelle sozusagen.
Ja, genau. Also es gibt da sicher Überschneidungen inhaltlich und thematisch. Was ich ja auch erlebe, ist bei so EAM-Themen, dass sowas eher dann vorgegeben wird. Also irgendjemand hat da ein Modell, der seiner Sicht auf die Wahrheit erstellt. Hm. Und ob das dann aber am Ende auch die echte Realität ist, ist dann nochmal, sei nochmal dahingestellt. Deswegen finde ich eigentlich diesen Ansatz ganz schön, dass man nicht so upfront modelliert, sondern das eher bottom-up hochpropagiert in Backstage und dann da eben dann ein Graph daraus wird. Hm. Und halt einfach dadurch, dass ich sage, hier ist eine Komponente und ich konsumiere die in die API, klingt sich das halt automatisch da ein, dass ich eine Verbindung zu dieser anderen Komponente habe.
Hm, ja. Ja, du hast OpenAPI, AsyncAPI und so erwähnt. Da denke ich so automatisch an ja so TechDocs, das ist ja auch so ein einer der Core Pillars ist. Ja, was muss ich mir darunter vorstellen? Ist das so etwas wie ARC42 plus Tutorials plus OpenAPI?
Nee, da sagen sie nicht so richtig viel dazu. Also erstmal APIs sind quasi First Class Citizen und über Plugins kann man die sich direkt da so über so einen Reiter dann visualisieren lassen. Also da müssen wir auch gleich nochmal mal darauf kommen, dass das halt eigentlich kein Produkt ist, sondern dass es ein Framework ist, was ich mir zusammen customize mit allen Vor- und Nachteilen sozusagen. Mhm. Genau, TechDocs ist eigentlich relativ frei. Man kann sagen, es ist so eine Art Static Site Generator, der dir deine Doku rendert. Macht das aber eben auch, also da spielen sie eben auch mit dezentral zentral. Also die Idee ist, die Docs as Code dezentral in deinen Repositories liegen zu lassen. Sie holen sich das aber zentral, bauen das dort und rendern das in dieses System rein, schaffen es in den Suchindex rein. Man kann dann da auch die Templates und was weiß ich was irgendwie anpassen. Das sagt aber jetzt nichts dazu, wie du deine Dokumentation strukturierst. Aber das könnten wir vielleicht als Überleitung zu den Software-Templates nehmen. Es sei denn, das ist auch so ein Core-Pillar. Es sei denn, du hast noch Fragen zu TechDocs.
Ja, vielleicht nur der eine Punkt, weil ich mich halt, ich stelle mir das halt so vor, ich habe meinen ARC42 und das würde ich einfach wie gehabt in Confluence, in meinem Repository von meinem Service würde ich das ARC42 pflegen und dann lädt praktisch Backstages einfach.
Ja, genau. Also eben nicht einfach, sondern du musst in dem YAML-File, was deinen Katalog, deine Katalog-Entität da beschreibt, noch reinschreiben, übrigens hier liegen die Docs.
Genau.
Und dann holt er sich da die da und kriegt auch selber die Updates mit und baut es dann automatisch. Also das ist sozusagen das kann man, glaube ich, hinterfragen, was jetzt cooler ist, ob ich das sozusagen selber in meiner Pipeline die Dokumentation schon baue. Das machen die jetzt halt für mich. Das hat sozusagen den Vorteil, du musst dich auch überhaupt gar nicht mehr darum kümmern. Du schmeißt da einfach Markdown-Files rein. Und na, da gibt es noch irgendwelche Hilfen oder sowas. Und dann musst du dich aber nicht noch darum kümmern, dass das auch richtig gebaut wird.
Ja, ich sehe halt den, also der Charme daran, finde ich, ist, ich denke, die meisten Entwickler, wir wollen unsere Doku in Markdown im Repository haben und jetzt nicht vielleicht unbedingt in Confluence haben. Aber Confluence hat halt den Vorteil High Accessibility, würde ich mal sagen, für alle. Ja, also jeglicher Stakeholder kann da reingucken. Und so ein bisschen hätten wir das Problem gelöst. Ja, also wir können Doku in Markdown in Git pflegen, aber auch mein Projektleiter, dem kann ich einen Link schicken und sagen, hier, guck mal,
exakt, da. Genau.
Ja, ja. Vielleicht noch eine Frage zu den Tech Docs. Also ich habe jetzt mein Service X, keine Ahnung, meine Produktdetailseite oder wie auch immer. Da kann ich das pflegen. Wie würde ich jetzt so Makroarchitektur oder so Governance, Architektur-Governance-Themen, wo würden die da landen? Habe ich da auch so ein Governance-Repository?
Naja, also out of the box jetzt nicht, also zumindest nicht für Komponenten. Was, glaube ich, gehen würde, ist, dass ich das auf so einer System- oder Domänenebene beschreibe und dann die gleichen Mechanismen benutze, dass ich einfach TechDocs auf so eine übergeordnete Entität hänge.
Okay. Und du hattest Search gesagt. Ich glaube, das können wir relativ schnell abfrühstücken. Also diese Backstage Search ist ja so ein groß, also ist halt auch so ein Core-Pillar, aber das ist im Grunde genommen ist das einfach nur ein Index, oder? Also da steckt, keine Ahnung, Elasticsearch dahinter und
exakt.
Da wird automatisch indiziert.
Okay. Das ist jetzt keine besondere Magie noch dahinter, ja. Außer dass es versucht, dir möglichst gute Ergebnisse zu liefern.
Ja. Okay. Du hattest The Golden Path und Software-Templates erwähnt. Was ist das?
Genau, also die Idee von den Software-Templates oder vielleicht beim Golden Path ist es eben so, dass man sagt, lasst uns nicht einfach alles neu erfinden, wir versuchen euch bestimmte Dinge einfach schon mal vorzugeben. Wenn ihr das macht, macht ihr schon mal nichts falsch. Also man kann das ja immer so ein bisschen kritisch hinterfragen, wenn es so irgendwie unternehmensweite Regeln gibt, irgendwie Problem X muss immer auf die Art und Weise gelöst werden, dann stellt sich heraus, Problem X ist eigentlich doch komplizierter und das passt dann am Ende gar nicht, aber man darf dann nicht abweichen. Also so ist es nicht gedacht, sondern es ist eher gedacht, startet doch mal damit, dann macht man nichts falsch. Und um das halt erreichen zu können, versuchen sie hier so mit Software-Templates das Bootstrapping von neuen Projekten zu erleichtern. Und das war die Brücke, die ich vorhin schlagen wollte. Also wenn du zum Beispiel sagst, wir wollen alles mit ARC42 dokumentieren, kannst halt zum Beispiel eine ARC42-Template direkt in so ein Scaffolding-Template für neue Projekte mit reinbauen. Und wenn du dann ein Projekt startest, geht das so. Und das haben sie tatsächlich ganz nett gelöst. Also man kann so Templates, die benutzen Cookie-Cutter. Das ist so ein Python-Teil, mit dem man relativ komplexe Templating-Aufgaben lösen kann für so, also mit mehreren Dateien und Verzeichnissen und pipapo, die alle bestimmte Benamungen haben sollen. Und haben so eine ganz hübsche UI gebaut und natürlich auch das passende YAML dazu, mit der ich so ein Wizard beschreiben kann, welche Fragen man alle ausfüllen muss, um so ein Projekt dann zu scaffolden. Und genau, so ein Beispiel wäre halt, dass du halt in deinem Softwarekatalog Templates hast für einen neuen Microservice in Go und einen in Node und einen in Java und was weiß ich, mit Spring Boot oder mit irgendwas anderem. Und dann markieren sie einen davon als den Golden Path. Und dann kannst du da eben auswählen, brauche ich eine Datenbank, brauche ich keine Datenbank, dann wird mit zusätzlicher Code generiert oder eben nicht. Die Doku kommt dann damit rein. Es wird auch diese Katalogsbeschreibung direkt mit rein generiert. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen Microservice bauen will, navigiere ich durch diesen Katalog, suche mir einen raus, klick fünfmal, fülle das alles aus und dann läuft halt sofort die ganze Maschinerie los. Also CI/CD, also es wird, nein, erstmal vorne anfangen, ne? Es wird ein Repository angelegt, da wird diese gerenderte Template reingelegt, es wird im Katalog registriert, die CI/CD-Pipelines werden eingerichtet, laufen los. Und du hast eigentlich, je nachdem, wie weit du das treibst, direkt schon ein deploytes System und kannst dann anfangen, da deine Veränderungen dran zu machen, je nachdem, wie viel das Scaffolding dir sozusagen schon vorgegeben hat.
Also die ganze Klempnerei, also die wird, die eigentlich einen Haufen Zeit kostet. Also wie mache ich Logging, wie mache ich Monitoring, wie machen wir Remote Calls, wie machen wir Persistence, Konfiguration, ja, wie du sagst, Deployment, Quality Gates in Pipelines, wie auch immer, ja, all das wird da schon gemacht. Ja, ich finde das super, super angenehm. Also ich bin großer Freund davon. Wir waren mal, also ein Kunde von uns, da haben wir so eine Analyse gemacht, wo krankt's denn im Unternehmen, also so was so Developer Productivity angeht, ja, oder eigentlich allgemein Productivity. Und dann gab's einen Haufen Interviews und so weiter und so weiter. Und da, also einer der großen Punkte, der dabei rauskam, war Onboarding. Und haben wir mit den, also Onboarding ist ein Riesenproblem. Die Leute brauchen immer ewig lange, bis sie bereit sind, mit irgendwas zu beginnen, überhaupt zu verstehen, was wichtig ist und was unwichtig ist. Und wenn du einen neuen Service schreiben willst, dann dauert es auch immer Ewigkeiten. Und da haben wir auch gesagt, die Lösung kann eigentlich nur so ein Service-Template sein. Und da habe ich noch gar nicht, dass hier Spotify sowas macht, das war mir damals noch gar nicht bewusst. Ja. Und als ich das gesehen habe, da habe ich auch gedacht, das ist eigentlich genau das, was wir wollen. Also willst du irgendwie sagen, hier klick, also vielleicht mal so ein bisschen was ausfüllen und dann 10 Minuten später ist halt dein Dummy-Service ist halt in, vielleicht nicht unbedingt in Produktion, aber schon mal in so einer Demo-Umgebung oder Integration-Umgebung und fertig ist die Laube. Dann kannst du halt anfangen, über Fachlichkeit nachzudenken, aber diese ganze Klempnerei hat sich halt erledigt.
Ja. Also ne, ist wahrscheinlich nicht für alle Unternehmen was, aber ich glaube, für alle, die so eine gewisse Reife und Stabilität erreichen wollen und eine gewisse Standardisierung anstreben, ist das glaube ich, sehr super.
Ja. Ja, also ich muss auch dazu sagen, ich habe auch einen längeren Podcast mit, wie heißt der denn nochmal? Richardson mit Nachname auf jeden Fall. Ah, ich verlinke es in den Shownotes. Also ich habe so eine Stunde Service Template Podcast mal mit, ja, Richardson. Vorname vergessen gemacht. Ja, da haben wir übrigens diskutiert, also ein wichtiger Punkt ist, wie hältst du diese Dinger eigentlich konsistent? Also wir machen so ein Template, weil wir glauben, das ist gut. Also so sollte man es tun. Ist aber nur ein Template, jeder kann es irgendwie verändern. Hat Spotify oder bei Backstage gibt es da Ideen, wie man praktisch so Veränderungen in diesen Templates zurückspielt an die Template-Bereitsteller. Also, weil Teams, die das Template nutzen, haben vielleicht auch bessere Ideen, wie man es lösen kann.
Also, fällt mir jetzt, also habe ich nichts drüber gelesen, aber als die mit Gilden arbeiten, würde ich mir sofort vorstellen, dass es halt so eine Art Architektur- oder Entwicklergilde gibt, die sich zusammensetzt und solche Dinge dann versucht zu strukturieren und anzupassen.
Okay. Gut. Also ich hätte jetzt keine Fragen mehr zu den Service-Templates. Wobei, doch, fällt mir gerade noch eine ein. Also ich weiß nicht, ob du es eben erwähnt hast, aber man kann natürlich mehrere Service-Templates haben. Also ich kann jetzt sagen, ich habe so einen normalen Service. Ich kann auch irgendwie so ein Data-Processing-
genau.
Dingens haben. Also es gibt für unterschiedliche Problemfälle kann es unterschiedliche Templates geben.
Genau, und du kannst die Dinge auch beschreiben und dann auch über die Suche auffindbar machen und verschiedene Ausprägungen, ne, und Vor- und Nachteile oder sowas an Dokumentation irgendwie mit da dran packen. Also das war schon in deren Beispielen ist es auch so, dass es allein für normale Microservices verschiedene Varianten mit verschiedenen Programmiersprachen gibt, mit einem präferierten Modell. Und genau, du kannst da also theoretisch hunderte von Templates haben und dann ist die Kunst da, die richtige herauszufinden, um mit der dann zu starten, ja.
Ja, Naja, also meine Erfahrung ist, oder unsere Erfahrung ist, lieber nur, also so mit so wenig wie möglich starten. Ja, also wir hatten auch mal so einen Kunden, wir hatten Go, Node und Spring. Dann haben wir versucht, genau diese drei Service-Templates anzubieten und wir sind gar nicht mehr hinterhergekommen. Ja, und dann hatte ich irgendwann mal so einen Vortrag von Netflix gesehen, die gesagt haben, ja, wir machen eigentlich bei diesen Service-Templates immer nur Java und jetzt so langsam holen wir mal auf und so Python und Go kann man so einigermaßen benutzen, aber ist halt noch nicht so pralle. Dann habe ich gedacht, okay, wenn Netflix das noch nicht mal so hinkriegt, dann bleiben wir lieber auch bei einem. Okay, ja. Gibt es sonst noch irgendwas Interessantes, was ich vergessen habe zu fragen zu Service-Templates?
Nee, ich glaube, also eigentlich ist das ja auch ein relativ simpler Ansatz, aber halt ein sehr mächtiges Werkzeug, weil man so unglaublich viel an Wissen da reinstecken kann und auch viele Fragestellungen einfach vorweg nehmen kann. Also niemand muss sich mehr Gedanken darüber machen, ob man Maven oder Gradle nimmt, weil es einfach dann schon da ist und irgendwie das Richtige tut.
Ja.
Und dann
genau.
Muss man halt damit leben und meistens klappt das ja dann auch ganz gut, ja.
Ich finde ja, den Vorteil ist, dass man nicht unbedingt damit leben muss. Also wenn du, ist halt nur, also der Christian Deger, der hat das mal so schön erzählt, wie die das bei Autoscout gemacht haben. Die sagen halt einfach, du hast so ein Pfad, der durch den Wald führt. Und wenn du diesem Pfad folgst, also das ist ein Service-Template, wenn du diesem Pfad folgst, dann geht alles total schnell. Wenn dir der Pfad nicht passt, dann kannst du den halt anpassen. Und dann musst du halt, vielleicht durch den Wald, dann dauert halt alles viel länger, ja. Aber wenn das für dich die richtige Entscheidung ist, dann hast du immer noch die Freiheit dazu.
Richtig, genau. Und das würden wir auf keinen Fall wollen, dass man irgendwie gezwungen wird, irgendwas Blödes zu tun. Ne? Aber vielleicht wird man unterstützt dabei, schon mal von Anfang an was Gutes zu tun.
Genau, das auf jeden Fall, ja. Okay. Du hattest erwähnt, dass das Backstage im Prinzip so ein Framework ist, was ich selbst customizen muss.
Ja? Richtig.
Also ich muss das oder gibt's, genau. Also wie würde ich loslegen? Nee, ja.
Genau, das ist nämlich tatsächlich ganz spannend, wenn man sich das erste Mal das anguckt, dann denkt man ja, okay, ich lade mir irgendwo so einen Docker-File runter und ein Docker-Image und starte dann einen Container und habe dann da direkt was laufen. Das ist dann überraschend, dass das gar nicht so ist. Sondern es gibt so ein Command-Line-Tool, mit dem man ein neues Backstage-Projekt startet. Und was das aber halt eigentlich macht, ist, dass das dir ein neues React-Projekt erstellt, was eben mit diesem ganzen Backstage-Kram schon vorkonfektioniert ist. Und das zieht sich halt so durch. In dem Moment, wo du das einmal gemacht hast, hast du halt dein eigenes Developer-Portal. Und die haben zwei Mechanismen, wie du dann immer wieder Updates machen kannst, weil deren Sachen, also bei denen ist auch ganz, sind alles irgendwelche Plugins und React-Komponenten, die dann geupdatet werden und die sich da so reinziehen. Aber sozusagen ab dem Moment, wo du einmal dieses Projekt aufgesetzt hast, geht das in deine Verantwortung über. Also du musst jetzt nicht glauben, dass die ändern irgendwas und du machst ein Update und dann ist sozusagen, es liegt alles in deren Verantwortung, sondern es liegt dann in deiner. Und das hat halt viele Vor- und Nachteile. Die Vorteile sind, du kannst es dir halt auch so zusammenbauen, wie das halt zu deinem Unternehmen passt. Also du kannst eine bestimmte Ansichten vielleicht auch für nicht technische Stakeholder da reinbauen. Du kannst irgendwie Integrationen mit irgendwelchen Umsystemen, die nur du hast, über, was weiß ich, irgendwelche Links oder Buttons an bestimmten Stellen herstellen. Du kannst ganz eigene Plugins reinbauen, du kannst eigene Tabs und so da drin unterbringen. Aber du musst es halt auch pflegen. Also das muss man sich sozusagen immer vor Augen halten. Es ist nicht so ich installiere das einmal und wie vielleicht ein Confluence und dann läuft das, sondern du musst eigentlich auch Entwickler dafür haben, die sich darum kümmern, die das aktuell halten. Man muss ja dran denken, dass das auch relativ viele Permissions sozusagen kennt, weil das ja alle Repositories upcrawlen muss, plus das Active Directory oder also irgendwelche Datenbanken. Und wenn man sowas jetzt offen ins Netz stellt, dann will man auch jemanden haben, der sich darum kümmert, dass da, falls es irgendwelche Sicherheitslücken gibt, die dann auch schnell gepatcht werden. Also man muss schon irgendwie damit rechnen, dass man Leute hat, die sich darum kümmern. Also es ist so ein bisschen so ähnlich. Ich hatte das ein paar Mal, dass irgendwelche Kunden kamen und sagten, ey, ich will dieses Kubernetes-Zeugs da lernen, könnt ihr da mal Workshops oder Schulungen machen? Und dann hat man so nachgefragt, ja, wie viel seid ihr denn eigentlich? Ja, wir sind ein Team von 6 und dann muss man halt eigentlich ehrlich sein, dass wenn sie das dann halt wirklich durchziehen und machen, von den 6 Leuten wahrscheinlich 1,5 in Zukunft damit beschäftigt sind, diese Cluster zu pflegen und die Infrastruktur zu warten und so. Also was Ähnliches muss man hier, glaube ich, auch denken. Also ich glaube, man kann das auch in kleineren Unternehmen gut einsetzen und pflegen und in größeren Unternehmen, die eh Abteilungen haben, die sich um Developer Experience kümmern, ist das, glaube ich, eine gute Sache. Also jetzt kann man natürlich sagen, seid ihr bescheuert, sowas überhaupt dann vorzuschlagen und einzusetzen? Der Punkt ist, ich glaube, man will unbedingt so Developer-Portale eigentlich haben. Und sie selber zu bauen, ist halt noch ein viel, viel größerer Aufwand. Hm. Und da bringt halt Backstage halt eigentlich so eine Art Komponentenkatalog mit, aus dem du dir halt cool dein Developer-Portal zusammenbauen kannst.
Hm. Ja, also ich glaube auch, dass man das haben will. Also ich wahrscheinlich, wenn wir in 5 Jahren hier sitzen und 5 Jahre Backstage-Erfahrung haben, sehen wir es vielleicht ein bisschen anders, aber der Zustand jetzt hier mit Confluence und irgendwie Mund-zu-Ohr-Propaganda, wie auch immer, ja. Also du musst irgendwie, du findest nichts, du musst ständig irgendwo nachfragen, das irgendwie schon, gerade bei größeren Firmen, ist echt schwierig, ja.
Ja.
Apropos größere Firma, also wir wollen das haben. Wie führe ich das denn ein? Also weil es gibt, sagen wir bei uns standardmäßig, es gibt vielleicht schon ein Repo mit Service-Templates, es gibt einen Haufen Dokumentation in Confluence zum Beispiel. Wie würde ich da loslegen, das in so auf dem Brownfield einzuführen?
Ja, ich glaube, die Schwierigkeit ist erstmal einen Champion dafür zu finden, dass man das auch wirklich tun darf. Ich glaube, was es ein bisschen leichter macht, ist halt dieser etwas dezentralere Ansatz. Ich kann mir vorstellen, dass man damit viele Entwickler für gewinnen kann, dass das cooler ist, ihre Dokumentationen, ihre Daten bei sich zu haben. Also ich kenne das von den Docs as Code Tools, die dann irgendwie das umständlich nach Confluence wieder pushen können, damit man sozusagen da die Unternehmensvorgabe erfüllt, obwohl man den Kram da maintaint, wo man ihn eigentlich gerne haben will. Ich könnte mir vorstellen, dass man da ganz gut evangelisieren kann, dass die Leute das gut finden, das dann bei sich zu haben. Ja, genau. Also, aber grundsätzlich wie bei allen solchen Einführungsvorhaben in die so zentral und dezentral Einschnitte erfordern, muss man auf jeden Fall irgendwie Stakeholder-Management betreiben und wirklich Leute haben, die dafür brennen und das auch dann haben wollen und sich auch der Konsequenzen bewusst sind, dass man das auch ein bisschen maintainen muss.
Hm. Ja, also ich muss sagen, zu meiner Freude, auch bei vielen Kunden von uns, ist ja DevEx, also Developer Experience, ein beachtetes Thema. Also da hätte ich jetzt schon so das Gefühl, da findet man jemanden. Hab halt nur so, weiß halt nur nicht, wie man in größeren Firmen halt einführen könnte. Inkrementell geht wahrscheinlich auch, oder? Also, dass ich erstmal in einer Gruppe loslege und dann
natürlich, genau,
das ausrolle, ja.
Wenn man halt nur einen Service hat, dann ist es vielleicht ein bisschen übertrieben, aber genau, wenn man so ein paar hat, also in einer kleineren Gruppe ist das durchaus vorstellbar. Und ich glaube auch für so vielleicht so Enterprise-Architektur-Abteilungen, die progressiv unterwegs sind, kann das vielleicht auch eine Motivation sein, sowas einzusetzen und so einen unternehmensweiten Service-Katalog aufzumachen. Und also ich glaube ja, dass dass das auch so eine Dynamik entfalten kann, wenn man irgendwann kapiert, ich muss in mein Repository nur so eine YAML-Datei legen und plötzlich tauche ich hier in diesem Katalog auf und die Leute finden mich und auch die Dokumentation wird für mich einfacher, dann kriegt man das auch hin. Aber genau, ich würde auch eher mal klein starten und dann das wachsen lassen, als jetzt da von oben per Order die Mufti zu sagen, jetzt machen wir das so. Vielleicht muss man irgendwann so ein Meet in the Middle haben, wenn man es wirklich global ausrollen will.
Ja.
Aber also genau, ich glaube, dass das auch nicht, also in großen Konzernen gibt es wahrscheinlich viele Backstage-Installationen und jeder hat da so seine Bubble, spricht auch nichts dagegen.
Okay. Ja, also ich Habe ich irgendwas vergessen noch zu fragen, was wo du denkst, ist noch erwähnenswert?
Ja, vielleicht über Plugins haben wir noch nicht geredet. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, alles sind Plugins. Und es gibt inzwischen eine relativ große Community, die Backstage-Plugins baut, zum Beispiel auch für ADRs. Das finde ich so ganz nett, ne? Das, also ja, die kannst du sozusagen entweder dokumentieren in deinem, ne, was weiß ich, im richtigen ACK 42 Kapitel. Man kann aber auch Matter oder sowas benutzen und das direkt im Repository ablegen und dann gibt es Plugins, die das dann nochmal hübsch also auffinden und nochmal hübsch rausrendern. Mhm. Es gibt Plugins, die Cloud-Kosten berechnen und einem irgendwelche Tipps geben. Man kann selber Plugins bauen, mit denen man sich, was weiß ich, die Zustand von den Data Pipelines anzeigt und oder keine Ahnung, wie viel Lagging ich in meinem Kafka habe oder solche Aspekte kann man irgendwie dann noch ganz hübsch in sowas irgendwie auch anzeigen. Und genau, da würde ich auf jeden Fall mal mir diesen Katalog oder Marketplace angucken. Also Spotify selber bietet inzwischen auch kommerziell ganz coole und ganz gereifte Plugins an. Und damit kann man halt schöne Governance-Aufgaben machen. Also zum Beispiel gibt es eins, mit dem kann man so Unternehmensziele oder sowas festhalten, wie wir wollen irgendwie alles auf Python 3 migrieren und dann kannst du halt so Watcher loslaufen lassen, die halt durch alle Repositories gehen und gucken, ja, welche Python-Version ist das? Und dann kriegst du so ein hübsches Dashboard, wo du siehst, keine Ahnung, wir haben jetzt irgendwie 68% sind jetzt schon migriert und der Rest noch nicht und im Vormonat war es noch so und so und da gibt es dann so Belohnungssysteme oder so Compliance-Dashboards. Also da gibt es tatsächlich ganz coole Sachen, die man sich entweder dazu kaufen kann oder die es Open Source gibt, die man sich einfach noch so mit reinklicken, jetzt nicht, aber rein installieren kann in seine Backstage-Installation.
Das hört sich auf jeden Fall interessant an, ja.
Ja.
Wenn du sagst, es gibt diesen Marketplace, fällt mir gerade noch was ein. Muss ich das zwingend immer selbst betreiben oder bietet Spotify neben dem Marketplace auch die SaaS-Lösungen an?
Es gibt natürlich gehostete Lösungen. Also ich kenne da Rodi und ich glaube, Red Hat hat da auch was in petto. Das muss man sich halt überlegen, ob man das will. Also man gibt dem System halt ziemlich viele Informationen und Credentials und ja, genau, das muss jeder für sich selber abwägen, ob das jetzt eine gute Idee ist, das so zu machen oder nicht.
Ja, ja. Wahrscheinlich nicht.
Vielleicht, ja.
Ja. Okay.
Ansonsten würde ich einfach vorschlagen, es einfach mal auszuprobieren. Es ist wirklich ein Kommandozeilen Enter entfernt und dann hat man direkt irgendwie da schon mal was laufen. Also das, was dann so out of the box erzeugt wird, da kann man schon relativ schnell und viel mit rumspielen. Da liegen halt diese YAML-Dateien dann nicht in anderen Repositories rum, sondern in einem Beispielverzeichnis und da kann man dann mit Copy-Paste mal ein bisschen drin rum experimentieren und solche Dinge ausprobieren. Also die Schnellstart oder out of the box Experience ist da schon echt, echt nett. Also das wäre meine Empfehlung. Einfach mal ausprobieren.
Hm. wenn ich dann praktisch nach dem Ausprobieren sage, ja, will ich jetzt ein bisschen größer ausprobieren, so diese Betreibbarkeit von dem Ding, ist das dann, du sagst, das ist React, also dann habe ich einfach meine zwei Anwendungen, meine zwei Instanzen und da muss ich noch die Search Engine, die muss ich noch zusätzlich installieren. Also wie muss ich mir das betrieblich vorstellen?
Nee, ich glaube, da fällt dann am Ende dann doch dein Docker-Container bei raus, den du nutzen kannst. Also in der einfachsten Ausbaustufe ist auch dann nur so eine SQLite-Datenbank drin. Das würde man dann, glaube ich, irgendwann relativ schnell auf Postgres übertragen. Und ich meine, die Suchmaschine ist irgendwie direkt schon irgendwie eingebettet. Ein bisschen aufwendiger sind diese TechDocs-Renderer, weil er da auch nochmal Docker-Container hochfahren will, in denen er dann die TechDocs baut jeweils. Genau, aber sonst ist das relativ standardisiert und man kann das dann in seinen Kubernetes-Cluster oder wir haben es auch auf Heroku laufen. Relativ einfach zur Ausführung bringen.
Okay. Ja, super. Ja, Tambo, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für unser Gespräch und unseren Zuhörern fürs Zuhören und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ja, vielen Dank dir auch. Bis zum nächsten Mal.